Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Keine zwei Monate ist der neue Berliner Senat des regierenden Bürgermeisters Wegener im Amt und schon jetzt droht der erste große Streit mit der Stadtgesellschaft. Es geht um die Verkehrspolitik. Senatorin Manja Schreiner will geplante Radwege erstmal nicht weiter ausbauen, wenn dafür Parkplätze oder ein Fahrstreifen wegfallen würden. Welche Radwegprojekte betroffen sind, ist noch nicht vollständig klar. Im Bezirk Lichtenberg wird es aber sicher den geplanten Radweg an der Siegfriedstraße treffen, direkt am S-Bahnhof Lichtenberg. RBB24-Inforadio-Reporterin Helena Dehler hat sich dort umgehört, wie das die Anwohnerinnen und Anwohner so finden.
Ich als Autofahrer befürworte halt natürlich Parkplätze, aber als Fahrradfahrer würde ich natürlich halt auch Fahrradwege sehen wollen.
Adis hat seinen dunkelgrauen Kombi gerade mal eben schnell schräg in eine Einfahrt geparkt. Er muss nur kurz halten und hat keinen Parkplatz gefunden. Denn an der Siegfriedstraße stehen die Autos Stoßstange an Stoßstange geparkt neben den Gehwegen. In der Mitte fahren die Straßenbahnen. Da ist für Radfahrende tatsächlich nicht viel Platz, bestätigt mir ein junger Mann, der in der Siegfriedstraße wohnt.
Ja, erstens sieht man ja hier die Straßenbahnschienen und dann muss man ja ein bisschen versetzt fahren und dann fahren die Autos dicht an einem vorbei und sie beschleunigen auch ziemlich stark hier und ja, ist nicht so schön.
Ein geschützter Radweg hätte es werden sollen hier. Noch dieses Jahr wollte man mit dem Umbau der Straße beginnen. Jetzt ist das aber vom Tisch, weil dann Parkplätze wegfallen würden. Birgit meint, das muss doch irgendwie beides gehen. Autos sollen parken können, aber
Radwege müssen auf jeden Fall hierher.
Sie treffe ich an der Haltestelle. Sie wartet auf den Bus. Ob sie Rad fahren würde, wenn es denn einen Radweg gäbe?
Auf jeden Fall. Besser, als wenn man hier 20 Minuten auf den Bus warten muss und man könnte dann schon zu Hause sein.
Geradezu erleichtert über die Entscheidung der Senatsverwaltung ist Sascha.
Wir brauchen Parkplätze.
Und zeigt auf den Lieferwagen, der zu ihm gehört. Er ist Handwerker.
Wir haben eine Tischlerei hier und von daher brauchen wir eigentlich auch Ladezonen, Ladeplatz. Und wir gucken, was jetzt kommt, wenn keine Fahrräder kommen.
Dass das Projekt für gepollerte Radwege in der Siegfriedstraße von Verkehrssenatorin Manja Schreiner gestoppt wird, stößt bei den Fahrradaktivisten von Changing Cities auf großen Widerstand. Sprecher Christian Unger ist überrascht.
Wir hätten damit ehrlich gesagt nicht gerechnet. Das ist eine klare Ansage, die dort aus der Verkehrsverwaltung kommt. Und hier werden ja die Grundlagen des Mobilitätsgesetzes quasi mit der Axt bearbeitet. Und insofern sind auch wir sehr überrascht, wie es jetzt wohl weitergehen kann.
Der Verein prüft, ob man gegen die Entscheidung klagen kann und befürchtet, dass auch andere Projekte ausgesetzt werden könnten. Beispielsweise der Radweg an der Beusselstraße in Moabit oder der Hauptstraße in Schöneberg. Denn auch diese sind in der Planung und liegen als Hauptstraßen im Verantwortungsbereich der Senatsverwaltung.
Helena Dehler war das über die Debatte zur Entscheidung der Berliner Verkehrssenatorin Schreiner, bestimmte Radprojekte ruhen zu lassen. Ob eine Klage dagegen eingereicht wird, das wird noch geprüft. Gewalt gegen Frauen. Das ist nicht erst seit dem Rammstein-Skandal ein breit diskutiertes Thema. Gewalt gegen Frauen wird schon seit Jahrzehnten beklagt und alle Appelle nutzten wenig. Frauen sollen aber sichere Zufluchtsorte haben, Frauenhäuser. Dafür will der Staat mehr Geld bereitstellen, beschlossen jetzt die Frauenministerinnen bei ihrer gemeinsamen Konferenz von Bund und Ländern bei ihrem Treffen in Potsdam. Der Bedarf ist groß. Bundesweit sollen 15.000 Plätze fehlen. Auch Brandenburg bildet da keine Ausnahme, wie RBB-Reporterin Lisa Steger berichtet.
Michaela Rönnefert arbeitet im Frauenhaus Neuruppin. Sie hat gut zu tun. Immer öfter muss sie misshandelte Frauen abweisen. Die Folge ist,
dass man zum Beispiel im Bereitschaftsdienst oder auch am Tage natürlich Frauen weitervermitteln muss in andere Häuser. Und das ist natürlich schon schwierig, ne? Wenn jetzt, sage ich mal, eigentlich der Bezugslandkreis eben keinen Platz hat für die Frau, die es eigentlich gerade da benötigen würde.
24 Frauenhäuser gibt es in Brandenburg, sagt Frauenministerin Ursula Nonnemacher. Doch die sind am Limit. Ein Grund: Frauen und Kinder müssen immer länger in den Frauenhäusern bleiben.
Wenn sie für sich und ihre Kinder wieder Mut gefasst haben und eine Perspektive auf ein eigenständiges Leben jenseits der Gewalt sehen, sie finden dann keine Wohnung. Oftmals sind die Frauen ja auf Sozialtransfers angewiesen. Das heißt, es kommt nur Wohnungen in einem speziellen Preissegment in Frage. Und die sind einfach sehr, sehr rar gesät.
Der Wohnungsmangel ist das eine, sagt Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Hinzu kommt, dass die Zahl der Gewalttaten in der Familie auf hohem Niveau stagniert. Und 4 von 5 Opfern sind Frauen. Lisa Paus.
Wir haben in Deutschland ein Gewaltproblem. 13 Frauen pro Stunde sind von Opfer von Gewalt. An jedem Tag versucht ein Mann oder Ex-Partner, seine Frau umzubringen. Und an jedem dritten Tag gelingt ihm das. Und geprügelt wird durch alle Schichten in allen Milieus.
Die Bundesregierung hat daher für Frauenhäuser in diesem Jahr 10 Millionen mehr bereitgestellt als ursprünglich vorgesehen. Doch das Programm läuft Ende nächsten Jahres aus. Die Frauenministerkonferenz setzte sich in Potsdam dafür ein, dass es fortgesetzt wird. Geplant ist zudem ein Rechtsanspruch für misshandelte Frauen auf einen Platz in einem Frauenhaus oder in einer Schutzwohnung. Das Bundesfamilienministerium arbeitet an einem entsprechenden Gesetzentwurf. Wann der in den Bundestag kommt, ist aber noch nicht klar.
Lisa Steger über die Konferenz der Frauenministerinnen aus Bund und Ländern. Sie wollen mehr Schutz vor Gewalt für Frauen. Was haben die Idylle am Scharmützelsee in der Märkischen Schweiz und die Geschehnisse um den 17. Juni 1953 gemeinsam? Kunst und Kunstschaffende, die sich jetzt mit dem Volksaufstand in der DDR vor 70 Jahren im Rahmen eines Künstlerplenärs auf dem Gelände des Bukower Brecht-Weigel-Hauses auseinandersetzen. Ein Plenär, das ist Freiluftmalerei. In Bukow entstehen in diesen Tagen so unterschiedlichste Werke, die die Ereignisse von 1953 zum Thema haben. RBB-Reporterin Eva Kirchner hat sich das angeschaut.
Im Garten des Brecht-Weigel-Hauses direkt am Ufer des Scharmützelsees wird fleißig gearbeitet. Es entstehen Skizzen, Ölgemälde, Textilarbeiten und kleine Texte. Der Volksaufstand und wie Bertolt Brecht diese Zeit in seinen Gedichten verarbeitet hat, ist Thema und Ausgangspunkt des Künstlerplenärs, erklärt Gedenkstättenleiterin Juliane Grützmacher.
Sie haben sich das Gedicht ausgesucht, Schlechte Zeiten, und das ist tatsächlich schon 3 Jahre vor dem 17. Juni entstanden, aber mündet sozusagen thematisch in diese Umbruchszeit.
Mit diesem Umbruch und der Zerrissenheit der Menschen beschäftigt sich Fotograf Jörg Hannemann. Er kombiniert Fotografien mit kleinen Texten.
Brecht schreibt ja dann in dem Text ganz zuletzt, das Bedauern wird ausgesprochen, was könnte es helfen? Also er selber wusste auch nicht genau, wie es dann weitergeht.
Gleich neben Jörg Hannemann, der im Oderbruch zu Hause ist, arbeitet Dorothee Irene Müller an 3 Ölgemälden.
Ich habe jetzt gesagt, ich möchte die Zerstörung darstellen. Und dann aber, dass man eigentlich anfängt, auf eine neue Leinwand etwas zu malen, was vielleicht positiv ist.
In vielen Gesprächsrunden tauschen sich die Teilnehmer aus. Manch einer kennt die Ereignisse nur aus dem Geschichtsbuch. Andere, wie Hanne Pluns, haben den Volksaufstand hautnah erlebt.
Und ich fand es schon faszinierend, was für eine Riesenkraft in einem Aufstand sein kann. Wir sind geflohen dann als 10-Jährige weg, waren sehr lange im Flüchtlingslager.
Diese Zeit verarbeitet die 80-Jährige, die erst 2002 nach Bukow zurückkehrte, nun in ihren Arbeiten. Gleich 6 Kunstwerke sind mit Hilfe von Computertechnik entstanden.
Eva Kirchner über Künstler, die sich im Brechthaus in Bukow mit dem 17. Juni 1953 auseinandersetzen. Die Werke sind dort am Wochenende ausgestellt. Und ab dem Wochenende ist Berlin auch wieder eine Sportstadt im globalen Fokus. Die Special Olympics World Games starten, die Spiele der geistig und mehrfach Behinderten. Nicht nur der Name dieses inklusiven Sportwettbewerbs erinnert an Olympia. Im Vorfeld gibt es auch einen Fackellauf, der in Athen startete, nachdem dort die Flamme am 7. Juni entzündet wurde. RBB-Reporter Markus Streim hat die Fackelläufer am Spreeufer in Treptow abgepasst.
Mehr Glück kann man wohl nicht haben. Pünktlich zum Start vom Haus Zenner machte der Pause und die knapp 100 Fackelläufer konnten sogar im Sonnenschein entlang der Spree Richtung Elsenbrücke laufen. Vorneweg in US-Militärtradition echte Polizisten aus Amerika. Sie waren es ja, die diesen Lauf einst ins Leben gerufen haben und ihn nun auch hier in Berlin begleiten. Joe Curlin ist Manager dieses Torchruns und nimmt die Sache richtig ernst. Die Flamme bleibt immer an, Tag und Nacht, und wir haben sie sogar im Schlafzimmer dabei. Wir richten damit den Blick auf diese Athleten und die Beeinträchtigungen, die sie haben, denn wir sind die Wächter der Flamme. Einer der deutschen Teilnehmer des Fackellaufs ist Louis, 22 Jahre jung, 2,5 Meter groß und Tennisspieler seit 10 Jahren.
Es ist mein erster Lauf. Es war eine Ehre, auch da eine Fackel zu halten. Es wird eine riesengroße Feier geben, die ja noch nie in ganz Deutschland stattgefunden hat.
Er selbst holte im letzten Jahr bei den nationalen Special Olympics die Goldmedaille, kümmert sich diesmal aber vor allem um die Organisation der Spiele und hofft auf viel Publikum.
Lohnt sich überall hinzugehen teilweise, aber es gibt die größten Sportarten natürlich an Berliner Messe. Dann die zweite größte Venue ist ein Olympiapark und natürlich ein Brandtor. Da ist immer quasi was los. Genauso das Festival an Rippenbrunn, das freien Zugang hat, damit ganz viele Acts auf der Bühne.
Überall was los, auch im Sommergarten an der Messe mit vielen begleitenden inklusiven Kulturangeboten. Das größte inklusive Sportfest, die Special Olympics in Berlin.
RBB-Reporter Markus Strein war das über die Wächter der Flamme, die die olympische Flamme zu den Special Olympics in Berlin gebracht haben. Am Wochenende geht's dann los mit den Wettkämpfen. Und jetzt zum Schluss noch eine kurze Meldung in eigener Sache. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat eine neue Intendantin. Am Abend wurde die frühere Regierungssprecherin Ulrike Demmer in den Posten gewählt. Sie wird im Oktober die RBB-Leitung übernehmen. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze, auch zu finden auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.